Ja, liebe Überlebende dieses Heimerfests oder des Nachmittags, ich freue mich, dass doch ein paar gekommen sind, trotz aller Widrigkeiten und sich von ihrem Interesse an BOV oder BOV, wie die Franzosen sagen, ich sage immer BOV, weil er ja doch Bobovnikov eigentlich hieß, sich davon haben nicht abbringen lassen, an einem Sonntagnachmittag hier in der UB ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen, die literarische Vergangenheit eben nicht nur Darmstadts, sondern der französischen Literatur. Eigentlich war ja angesetzt für die 16.30 Uhr, den 16.30 Uhr Termin heute ein Film, ein Filmporträt von Frau Augustin, die heute auch hier ist, aus Mainz. Ein Filmporträt, was 1998 auf Arte lief, über Emanuel Boff, das hätte gezeigt werden sollen, kann aber nicht gezeigt werden aus rechtlichen Gründen. Es ist nun mal so, dass das ZDF hat 7 Jahre Rechte an den Dokumentationen oder den Auszügen aus Wochenschauen erworben über den 14. Juli und den Einmarsch der Wehrmacht in Paris und so weiter. Das war nur bis 2005 der Fall. Danach fielen die Rechte eben nicht an die Autoren zurück, wie man mir erst bei Arte sagte, sondern die Rechte bleiben bei den französischen Agenturen oder französischen Archiven. Also mit anderen Worten, die Zusage, über die wir beide uns gefreut haben, dass diese Ausstellung einen wunderbaren Abschluss bekäme durch den Film, die mussten wir zurückziehen und wurden etwas kalt erwischt von diesem Veto des ZDF. Und in meiner Not, was wir nun an attraktivem Alternativangebot bieten für die Paare, die doch an BOV interessiert sind, habe ich als erstes Herrn Fellinger gefragt, den Cheflektor von Surkamp und Insel, der aber augenblicklich zugesagt hat, erstens ein bisschen aus seiner wechselhaften Beziehung zu dem langjährigen BOV-Übersetzer Peter Handke zu erzählen. Ich hoffe, dass Sie uns da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudernd Sachen verraten, die noch nicht irgendwo stehen. Zum einen, zum anderen hat er auch sein Exemplar von Armand mitgebracht, das er damals betreut hat. Peter Handke hat ja 3 BOV-Titel übersetzt. Meine Freunde 1981, da waren Sie auch schon der verantwortliche Lektor, dann 1982 Armand und 1984 das Lieblingsbuch von vielen, Bécon de Brière, so eine Vororterzählung.
Von Handke und der BOV, ja.
Ja, und das, die 3 Titel sind immer alle in der Bibliothek Surkamp erschienen, aber es gibt eben auch einige Titel als Surkamp Taschenbücher, unter anderem Die Falle, übersetzt von Bernd Schwips, liegt auch da draußen in...
Das auch, da kommen wir noch, Entschuldigung, ja? Das ist ursprünglich in der Bibliothek Surkamp erschienen, so, und wenn ich sagen darf, warum ich auf der Stelle zugestimmt habe, war es natürlich auf der einen Seite Emanuel Boff, dann Peter Handke und am dritten, vielleicht sogar am wichtigsten, dass alles, was wir für die Bibliothek Surkamp machen, unumgänglich wichtig und wie man sieht, auf die Jahre, Jahrzehnte, je nach, ja, fast ein halbes Jahrhundert Wirkung hat. Angefangen bei Benjamin, Adorno und Brecht, über BOV bis Beckett und wie wollen wir jetzt nicht reden. So, jetzt hält der Verlagswerbemensch mal in den Mund.
Nee, ganz im Gegenteil. Hatten Sie bloß nicht nur den Mund.
Ja, Verlagswerbemann auch. In der Form.
Sie dürfen so viel Werbung machen heute. Sie sind ja immerhin, wenn es aus berufenem Munde kommt, dann aus Ihrem, über Surkamp und was Surkamp mit BOV zu tun hat und wie Sie zu Surkamp kamen und Handke zu Surkamp kam und Handke zu BOV kam. Also am besten, ich will Sie gar nicht Löcher mitfragen, sondern erzählen Sie doch mal, Sie sind 79 Lektor im Surkamp Verlag geworden. Und wann kam die Handke-BOV-Geschichte auf Ihren Schreibtisch? Also der wurde ja doch relativ bald, 1980 glaube ich, hat er angefangen BOV zu übersetzen, und wann hieß es, Sie sollen Handkes Lektor werden? Doch auch so um den Dreh rum, oder war es noch sogar ein bisschen früher?
Nee, viel früher war es nicht. 1979 habe ich angefangen als Adlatus des heute zumindest in gewissen Kreisen und in denen, auf die es ankommt, bekannten Günter Busch Lektor der Surkamp seit 1963. Und irgendwann hat er gesagt, er bräuchte einen Atlatus. Und dann hat Unseld mich schweren Herzens und so widerstrebend, zumindest hat er so getan, eingestellt. Und dann gab es, also Mitte Juli, und dann gab es mit Peter Handke Verwerfungen mit der damaligen Autorin, weil ein Buch erschienen ist unter großem Zeitdruck und mit unendlich vielen Fehlern behaftet. Welches es war, erzähle ich jetzt nicht. Die sind ja wieder raus inzwischen. Und dann ging es darum, naja, aber er braucht einen Lektor. Dazu muss man sagen, im Verlag gibt es zum einen eine Spartenaufteilung, der ist für den Surkamp, Surkamp Taschenbuch, Surkamp Wissenschaft, Inseltaschenbuch, Surkamp Hauptprogramm. Das eine Spartenaufteilung und das andere ist, es gibt unabhängig davon, wo der Autor oder die Autorin ihr Buch veröffentlicht, der Lektor ist immer dabei. Das hat gewisse nachvollziehbare Gründe, weil der entsprechende Mensch kennt, natürlich kann man zumindest annehmen, die Bücher des von ihm zu betreuenden am besten. Und da bin ich irgendwann im April Lektor von Peter Handke geworden, da haben wir zuerst zwei Bücher von ihm gemacht und dann kam irgendwann der Immanuel Wolf.
Und Sie haben ja einige Briefe zur Verfügung gestellt, aus denen Sie vielleicht ein bisschen zusammenfassend, zusammenraffend erzählen können. Also als erstes haben Sie sich selbst die Originalausgabe von Mes Amis, also Meine Freunde, beschafft, um überhaupt eine Gesprächsgrundlage zu haben, oder hat der Handke Ihnen sein Exemplar zur Verfügung gestellt? Wissen Sie das noch? Wie kam der Kontakt oder die Kommunikation über diese Übersetzung dann in Gang?
Ich vermute, die kam in Gang, und darüber müssen wir vielleicht nachher mal reden, obwohl man darüber wenig weiß, aber ja. Wenn das erwähnt, ist auch nicht schlecht. Vielleicht gibt es ja Leute, denen dazu was einfällt. Ich habe die Ausgabe, nicht die Erstausgabe, sondern die Ausgabe der Wiederauflage bei Flammarion. Okay. Die war 1977, typisch Flammarion, also ganz weißer Fond, in der Regel rote Schrift, im Kasten oder auch nicht. Dazu haben sie eine kleine Broschüre gemacht, Immanuel Wolf, mit dem berühmten, unausweichlichen Titelbild Wolf und
der Hund.
Der Hund. Und die hatte ich, und dann hat mir ein Kollege aus, ein Professor aus Perpignan oder wo auch immer, für ganz wenig Geld, das waren damals vielleicht 10 D-Mark, 3 Erstausgaben von dem Immanuel Wolf, geschickt und geschenkt. Also muss man schon sagen, geschenkt, was da haben wollte man. Wo die abgeblieben sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe dann die mit der weißen Ausgabe gearbeitet.
Und kannten Sie den Wolf schon vorher, oder war das für Sie auch ein...
Nein.
Also der Hinweis von Wolf an von Handke an Unseld, da gibt es jetzt so einen Autor, er war ja begeistert, glaube ich, worden oder angeregt worden durch Luc Bondy, also den Theaterregisseur, der ihm befreundet war. Luc Bondy hat alle, die eben nur vertraut waren oder nahestanden, agitiert, ihr müsst unbedingt Wolf lesen, das ist zum einen Handke gewesen. Joachim von Mengershausen, ein WDR-Redakteur, der auch extra einen Verlag gegründet hat, und viele andere, glaube ich, bis zu Wim Wenders, alle mussten unbedingt Wolf lesen und alle gerieten in so eine Art Wolf-Fieber. Aber bei Handke hat es dazu geführt, dass er sich augenblicklich entschloss, das dem Unseld vorzuschlagen für die Bibliothek Unseld. Für die Bibliothek Surkamp.
Ja. Es gibt natürlich so, wie soll man sagen, seien Sie mir nicht böse, bestimmte Vorstellungen, dass sich auf einmal jemand begeistert hätte für an und dann wäre es so. Und
ja, klären Sie mich auch.
Das lässt ein bisschen den Kontext außer Acht. Ja. Handke hatte nach dem erwähnten Buch, über das ich rede, gesagt, jetzt habe ich mich, das waren 3 oder 4 Jahre oder sogar 5, um dieses eine Buch gekümmert und ich kann jetzt nichts mehr eigenes schreiben. Vorher hat er, wenn Sie sich erinnern, immer Texte geschrieben für den Spiegel, für die Süddeutsche, hatte übrigens Hermann Lenz entdeckt.
Ja.
Auch so ein Kandidat, der wieder nicht wieder zu lesen wäre. Sehr umfangreiches Oeuvre. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie ihn nicht kennen. Hank hat ihn, wie gesagt, entdeckt. Und, aber nach Anfang der 80er, nein, ich will jetzt keine Besprechung mehr schreiben. Professor Highsmith hat er besprochen, hat Nick Lauter beleidigt, indem er gesagt hat, es gibt Schöneres, als im Kreise rumzufahren. Aber Sie haben recht, man verdient mehr Geld damit, als wenn man schreiben würde. Und dann kam er dazu, er will jetzt übersetzen. Vorher hat er nichts übersetzt. Mhm. Die Übersetzungstätigkeit beginnt mit Bof und einem anderen slowenischen Autor, bei Hanke nicht sehr naheliegend, also sehr naheliegend, einem slowenischen Autor, Florian Nepusch. Mhm. Aber Bof war möglich, natürlich war sinnvoll und undingbar, dass man ihm sagt, und er Feuer und Flammen geworden, das hätte nicht in sein Konzept gepasst, wenn er A, das ist eine Kontextfaktor, wenn er nicht hätte nur übersetzen wollen. Das zweite ist, jetzt komme ich wieder drauf, ohne die Bibliothek hätte der Verlag das gar nicht machen können, sinnvollerweise. Mhm. Emanuel Bof im Hauptprogramm, also 60 Jahre nachdem ein Buch erschienen ist, was im Hauptprogramm zu machen, wäre selbst mit einem Nachwort von Peter Handke sehr schwierig geworden. Mhm. Und die Bibliothek 1951 gegründet, das war völlig klar für jeden, damals und hoffe heute auch noch, das ist mehr als ein Wunsch, sondern hier eher ein, wie soll man sagen, eine Aufforderung oder noch mehr, ich weiß nicht, Befehl kann ich ja leider nicht sagen.
Auftrag.
Auftrag, naja, den kann man ablehnen, das ist, geht auch nicht. War klar, in die Bibliothek muss das rein und von daher zwei Faktoren, wie gesagt, Kontextfaktoren. Und um noch einen draufzusetzen für Surkamp, das war ein verdammt erfolgreiches Ding. Wenn Sie heute, ich habe es ja ausprobiert, ich erzähle auch nicht wer, ich habe am Freitagabend ein schönes Abendessen gehabt mit einem Autor, der war in den letzten Zügen seines neuen Buches und war, ganz gute Dinge haben und das. Und dann sage ich, ja, was machst denn du am Sonntag? Mhm. Sag ich, ja, was machst du? Sag ich, Bof, was? Das sag mal, du kennst ihn? Nein, der Autor ist 50 und so kam Autor, aber Bof ist an ihm vorbeigegangen. Mhm. Das heißt, darüber können wir auch mal, vielleicht hat er das Konjunktur gehabt, da wollen wir nicht drum herum reden. Es gibt ja nicht immer nur den ewigen Himmel voller Ideen und Schriftsteller, sondern ohne Konjunktur gibt es keine Raketen, die in den Himmel geschossen werden und die Sternchen runterbringen. Aber er kannte ihn nicht und er ist belesen. Also nicht so, dass es gibt ja Autoren, die gar nichts lesen, macht ja auch Sinn, aber er kannte ihn nicht. Mhm.
Das ist ein interessantes Phänomen, was Sie da ansprechen. Ich glaube, nach dem ersten Titel, der bei in der Bibliothek Surkamp erschienen ist, Meine Freunde 81, da brach ja dann fast so was wie eine Euphorie aus, aber eben unter Literaturkritikern, Literaturredakteuren, da gab es doch wirklich, ich habe ja also ein Zitat da in der Ausstellung, der wurde regelrecht zur Kultfigur. Das ging so in den 80er Jahren los, wurde erstmal kräftig gepusht durch die Bibliothek Surkamp, die so bis Mitte der 80er Jahre da das Ihre dafür tat. Und dann ebbte das schon so ein bisschen ab. Einige andere Verlage haben sich dran gehängt. Dann gab es die zweite Welle, wo das wieder hochkam, so um 1998 rum zum 100. Geburtstag. Also es ist immer so ein Wellen- oder ein zyklisches Phänomen, dass er so alle paar Jahre wieder virulent wird. Neulich in der Süddeutschen stand ja, es sei Zeit für eine neue Bof-Renaissance. Wäre ja schön, wenn es dazu käme. Aber jetzt aus verlegerischer oder Lektorensicht, wie hat das bei Surkamp sich niedergeschlagen? Also wenn jetzt sogar Surkamp-Autoren den inzwischen nicht mehr auf dem, wie man neudeutsch sagt, Radar haben. Also in den Anfangsjahren hat er sich doch ganz gut verkauft oder wurde auch sehr gut besprochen, oder?
Besprechungen, da waren alle erstaunt, dass vom Spiegel bis nichts gegen die Oberbayerische Zeitung, wie hieß, selbst an den mittleren Zeitungen, die natürlich die größte Reichweite haben, gemessen an den Süddeutschen. Vom Feuilleton war er sehr geachtet. Heute würde auch noch, wenn entsprechende Feuilleton-Redakteure ihn lesen würden, würde er sicher auch noch geschätzt werden, aber die haben anderes zu tun. Der Volk war nicht nur bei der Krieg, sondern beim Verkauf sensationell, legen Sie mich nicht fest, aber innerhalb von einem Jahr waren 30.000 Bücher weg. Mhm. Also, oder sogar, ja, im September 1981 erschienen, also zur Buchmesse oder zum Herbstprogramm, das war natürlich ein schöner Termin, und danach waren über 20, 25.000 weg und den 30.000 auch. Ich komme darauf, weil Handke sich natürlich klug, wie er war, ein Erfolgshonorar hat geben lassen, wenn ich mich nicht wundere. Mhm. Wenn über 25 kommt, damals schon, man sagt, der Handke wäre weltfremd, haha, der wusste genau, aha, das kann was werden, und ich hoffe, ich irre mich nicht, ich bin ein schlechter Zeitzeuge.
Das sagen wir jetzt.
Ja, das ist so. Man kann das nachprüfen, und am besten halten wir uns nur an das, was hier steht. Hat er das bekommen, und danach war klar, Armand muss man machen, das war in der Chronologie auch der zweite. Und dann haben wir, wie soll man sagen, wir hatten ja, muss ich gleich noch erklären, wir hatten Optionen, und dann haben wir danach den Buch freigegeben. Kurz zum Begriff der Option. Wenn Sie, das gibt es heute fast nicht mehr, wenn Sie ein Buch publizieren wollen, aber noch nicht wissen, ob Sie es wirklich publizieren, können Sie im Verlag, sagen wir mal Gallimard oder Flammarion, schreiben heute noch, na, können Sie mir mal für 6 Wochen eine exklusive Option geben, da darf niemand bieten und dürfen auch nicht niemand anbieten. Natürlich dürfen alle anderen lesen, aber die dürfen Ihnen keine Angebote machen. Und so hatten wir nicht nur Armand unter Option, sondern den gesamten Wurf, der damals bei Flammarion erschienen ist. Das war auch bei Flammarion auch nicht alles. Und dann haben wir nach Armand, hat Peter Handke sich noch 2 rausgesucht, Bécon et Bruyère und Die Falle, also das letzte Buch, und den anderen haben wir dann freigegeben.
Und wenn man jetzt sich anguckt, die Korrespondenz, die Sie mit Handke geführt haben, im Zusammenhang mit Mesami, das ist ja eigentlich ganz friedlich, also noch nicht freundschaftlich, aber doch sehr sachbezogen, sehr konstruktiv. Ich frage das so, weil ich natürlich im Hinterkopf habe, Ihre Interviewäußerungen gerade im letzten Jahr in der Süddeutschen Zeitung, in deren Magazin, dass Ihre Partnerschaft oder Freundschaft mit Peter Handke auch bestimmten Wechselfällen unterworfen war. Da gab es Höhen und Tiefen. Können Sie vielleicht was sagen zu den Teilen, die ja nicht in der Öffentlichkeit bisher sind, also sowohl Armand als auch Bécon et Bruyère? Wie lief da die Zusammenarbeit? War die genauso störungsfrei oder gab es da schon auch Konflikte oder Reibungen, oder wie ist das so mit dem...
Nein, im Gegenteil. So richtige Gräche bestärken ja die Freundschaft, das nur nebenbei als allgemeiner Satz. Nein, Bécon et Bruyère nicht mal sehr gut. Das war ein richtiges Vergnügen, das ist ein kleines Bändchen, die wissen ja, den haben wir großzügig gesetzt und dann noch jede Illustration auf eine Seite, und Handke hat auch Nachbemerkungen geschrieben, also lockere 60, 70 Seiten, das Handke-Manuskript, die sind immer relativ dicht geschrieben, waren 40 Seiten oder so. Dann haben wir im Zug redigiert auf dem Weg von Salzburg nach Klagenfurt. Mhm. In Klagenfurt wollte er irgendwie Slowenen kennenlernen, und dann hat er mich eingeladen, komm mal mit. Ne? Das habe ich in bester Erinnerung, eine Woche gearbeitet, vordergründig, im Zug, aber nicht nur 4 Stunden, danach mit Handke rumgezogen. Von Schulen, in Kneipen, in Gasthöfe, in sogenannte kulturelle Events, die hießen ja damals noch nicht so. Ja. Handke wurde, glaube ich, zum Ehrenbürger oder was von seinem Heimatort Griffen ernannt. Und so, da war ich auch. Und ich weiß nur, es war schweinekalt, habe ich in Erinnerung. Schnee fiel da. Also das war wunderbar.
Mhm. Und wie kam es, dass dann Fürkamp oder Handke von Boff zum einen weggekommen sind? Also welche Gründe hatte das? Eine Frage. Und die andere, also ich habe zwar von ihm ja einen Brief bekommen, dass er an der Boff-Sache jetzt ja doch sehr interessiert war und die Ausstellung nach Kräften unterstützt hat, aber wie präsent ist ihm heute noch Boff? Ist das für ihn immer noch so ein Leib- und Seelen-Hausautor oder hat er da inzwischen auch andere Prioritäten? Also welche Rolle spielt Boff für Handke heute?
Wenn man sich, oder wenn Peter Handke sich so weit hervorwagt oder exponiert, dass er gleich drei Bücher übersetzt, de facto, und vorhatte, den einen oder anderen noch dazu zu übersetzen, dann wird das bei ihm ständig bleiben. Der wird ja nicht, da ist er niemand, der, natürlich sich entwickelt, das weiß man, Wandlungen im Schreibstil, in Personen, in allen möglichen Bereichen lebt er bewusst Wandlung oder Verwandlung, wie man es bezeichnen will, oder Kehrtwende, egal wie man es bezeichnet, aber das heißt, nie und nimmer distanziert er sich von irgendwas und das gibt es viele Beispiele, alle Beispiele, die man kennt, bei denen übersetzt hat, ist das so. Er hat dann aufgehört, völlig zu Recht, er hat nämlich noch weitere eigene Bücher geschrieben, völlig klar. Es war blöd, er konnte nicht ganze Buch übersetzen, das. Und wir konnten nach einer Zeit natürlich nicht mehr sagen, okay, dann nehmen wir, ich erwähne keinen Namen jetzt, dann nehmen wir Übersetzer A oder B oder X und Z. Das ging dann nicht mehr, weil Handke, man kann sagen, was über die Übersetzung und gegenüber man will. Ach ja, da war eine große auch nicht, eine Aufregung. Da steht Stiegenhäuser, das ist doch Treppenhäuser, wir wissen das doch. Warum? Austriazismen, da hat Handke gesagt, sag ihnen, großdeutsche Lektoren bräuchte man keine mehr. Ansonsten, darunter konnte man nicht gehen und damals für uns Boff vorbei, nicht gestorben. Wenn Handke noch ein paar mehr übersetzt hätte, hätten wir vielleicht noch mehr. Aber es waren so viele, ich glaube trotzdem, ich lege sie mir nicht fest, es gibt wenige Verlage, die mehr als wir übersetzt haben. Es kann Mannholz sein, wie heißt der, die können mehr übersetzt haben, Fischer nicht, DTV nicht, was gab es?
Mannholz hat 5 Bücher.
Aber dann 98, dann zum 100. Geburtstag, war dann Fürkamp dann nochmal mit am Ball und hat unter anderem ja die Taschenbücher, die sind glaube ich alle in dem zum Jubiläumsjahr rausgekommen, wenn ich mich entsinne. Können Sie nachher gucken, wenn Sie wollen. Und auch die Taschenbuchausgabe der Biografie, die ja doch sehr heikel ist. Also Sie haben da der nicht viel abgewinnen können, aber sie wurde dann trotzdem gemacht.
Ja, irgendwann steht man dann vor der Frage, wird man verhindern oder nicht und wie schlecht ist die, wie gut ist die, und dann sagt man sich irgendwo, wenn man dagegen argumentiert hat, irgendwann, okay, besser eine schlechte Biografie als gar keine. Okay. Das ist zwar, war so ein hirnrissiger Spruch, darf man sich eigentlich nicht erlauben und man soll es ja auch nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber ich habe das wohl so. Zumal der Handke hat ein Vorwort dazu gegeben, also die kannst du sowas machen. Ja, die waren so, und du, warum? Du red nicht so rum und es gibt doch Buch, man muss alles für ihn tun. Und das ist sehr gut, ist sehr gut.
Und Sie haben ihn auch informiert, dass wir heute hier zusammensitzen oder dass die Ausstellung läuft oder irgendwie hat er da was?
Ja, wir haben mindestens 2 oder 3 Mal telefoniert, ja. Natürlich habe ich ihn informiert.
Und die Golfgeschichte, die fand er blöd.
Das fand er blöd. Ja. Und den Breidecker fand er auch blöd. Das so aufgesetzt und wichtig tourisch, das mag er gar nicht. Aber ich habe dann nur gesagt, was soll's, Hauptsache es bringt den Buchleser. Sagt er, was hör auf mit was soll's oder was er für was soll's, habe ich nicht gesagt. Hauptsache es bringt Leser, überhaupt. Da hör mal auf mit Hauptsache, ja.
Und warum war ihm das mit dem Golfen verdächtig? Weil er selbst unsportlich ist?
Nein, er wollte natürlich, dass sie Jugoslawien stärker thematisieren. Hat ein bisschen mit Jugoslawien thematisiert. Nein, ich glaube nicht.
Kommt vor, auf der letzten Seite.
Ja, aber natürlich nicht.
In seinem Sinne.
Jugoslawien wäre wichtiger gewesen als Golf.
Ja, da ist der Handke wahrscheinlich der Einzige, der da die Prioritäten etwas anders sieht, aber das macht ja nichts.
Nee, der Hintergrund ist, Entschuldigung, abgesehen davon, dass er vielleicht, er hätte natürlich den Brief beantwortet, auf jeden Fall, den ersten, der ihm geschrieben hat. Ich möchte ausschauen, und am Schluss, Jugoslawien, haben wir telefoniert, wir telefonieren immer in unregelmäßigen Abständen, aber trotzdem regelmäßig irgendwie, ergibt es sich, und dann sagte er, hier, guck mal, ich habe einen Brief von, ich weiß nicht genau, wie der heißt momentan, aber einen Brief bekommen, wir haben doch Sachen, du kannst doch die ersten Seiten von meinem Skript und so kannst du ihn doch zur Verfügung stellen. Und da kam gleich einen Tag später, ihre Mail-Nachricht geschrieben, machen wir gleich, kurz danach habe ich später, der heißt, ach genau, jetzt fällt mir wieder ein, und aber beim ersten Telefonat, du weißt, er wusste ja über Bof alles und hat ein Gedächtnis, das ist nicht nur schwammhaft, sondern behält alles, im Schwamm verliert ja, behält alles, und er wird genau gewusst haben, was da drin steht, und das war für ihn komplett neu. Mhm. Und das ist dann so für ihn der endgültige Anstoß. Natürlich hätte er vorher auch ohne Jugoslawien ihm da geholfen, weil, wie gesagt, er findet es gut, und wir können ja vergleichen mit Hermann Lenz. Auch da ist er für jede Schandtat, wenn sie denn Hermann Lenz oder Emanuel Bof gut tut, bereit.
Wenn Sie uns die Freude machen, Sie haben Ihr Armand-Exemplar dabei. Ich fände das irgendwie ganz gut, mal von Ihnen O-Ton Bof bzw. O-Ton-Übersetzung Handke, wahrscheinlich stecken auch Sie dahinter, dass dieses Selbstbekenntnis in den Band aufgenommen wurde. Es gibt einen berühmten Text, oder relativ berühmten Text von Bof, der eigentlich immer ausweichend sich geäußert hat über seine Biografie, aber der Verleger Lucien Grand, ich habe es vorhin bei der Führung erwähnt, der von den Deutschen mit seiner Frau und seinem 16-jährigen Sohn umgebracht worden ist, 1944 in Auschwitz, der hat ihn 1927 dazu bewegen können, eigentlich war der Hintergrund wohl ein Buchprojekt Souvenir d'enfance, also Kindheitserinnerungen, was nichts wurde, dazu bewegen können, etwas über sich selbst zu schreiben, was natürlich nur Nebelkerzen wirft. Also das ist eigentlich eine einzige Spurenverwischerei. Sehr, sehr interessant, man darf, wenn es um Interviewäußerungen bei Bof geht, ich habe für die Ausstellung 3 oder 4 unbekannte Interviews gefunden, in denen er immer ausweichend reagiert und sagt, suchen Sie nicht nach Autobiografischem. Dabei ist sein Werk autobiografischer, als einem lieb sein kann, wenn man die Hintergründe kennt. Also diesen Text, den haben wir wahrscheinlich Ihnen zu verdanken, dass der in den Band aufgenommen worden ist.
Das weiß ich nicht.
Wäre ja ganz schön, wenn Sie ihn mal vorlesen.
Ja, ich will mal da keine Federn an den Hut stecken, die ich nicht, wo ich nicht zum Erlegen des entsprechenden Vogels beigetragen habe. Also ich weiß nicht.
Im Zweifelsfall waren Sie es?
Nee, im Zweifelsfall war das in der Broschüre von Flammarion. Dann haben wir geguckt, was wir machen können, und da stand wohl drüber, ist 2 Jahre nach Erscheinen von Armand ist das geschrieben worden, und dann bot sich das an. Natürlich hat Peter Handke übersetzt. Ich wäre mir lieber eigentlich Bof zu lesen, also im einfachen Grunde, die Sätze, Bofsche Sätze, die ich jetzt vorlese, sind nicht sehr kompliziert, also Bernhard und Gar Handke sind in weiter Ferne, aber trotzdem, Sie wissen, die Bofschen Sätze sind vom Habitus, von der Schreibweise, von allem notwendigerweise kurz. Jetzt ein bisschen umfangreich. Wir brauchen keine Angst haben, es ist eine Seite, wenn auch im kleinen Schriftgrad, das wären heute 1,5 bis 2, aber Emal Wurfs Antwort auf die Frage nach seiner Biografie, verfasst 1927, zwei Jahre nach dem Erscheinen von Amon. Ich gestehe, dass mein Problem hier ein bisschen jenes des Schauspielers ist, der plötzlich den Text seiner Rolle vergessen hat und gezwungen ist, die Repliken zu erfinden oder zu schlecht und recht bei den Zuschauern zu entschuldigen. Die Frage, die Lucien Grand mir stellt, übersteigt aus tausend Gründen meine Kräfte. Der Vorherrschende ist eine Scham, welche mich daran hindert, von mir selber zu sprechen. Alles, was ich sagen könnte, wäre darüber hinaus falsch. Das einzige Exakte wäre mein Geburtsdatum. Aber auch da könnte eine Laune mich veranlassen, mich als Jünger oder als älter hinzustellen. Wer könnte im Übrigen mit Vergnügen widerstehen, seinen Lebenslauf mit großen Ereignissen und Albernheiten zu füllen? Etwa von der Lust zu schreiben im Alter von 8 Jahren, einer unverstandenen Jugend, einer blendenden oder mittelmäßigen Schullaufbahn selbst mal versucht. Von einer Gleichzeitigkeit im Krieg, von einer Glanzleistung im Krieg, einer fast tödlichen Verwundung, einer Verurteilung zum Tode in einem Kriegsgefangenenlager und der Begnadigung am Vorabend der Hinrichtung. Am weisesten, so glaube ich, ist es, es gar nicht anzufangen. Gezeichnet Emal Wurf.
Was natürlich wunderbar ist, weil er so ausweichend reagiert auf diese Anfrage, dass es natürlich so den Leser automatisch darauf bringt, hinterher zu forschen oder ihm versuchen, auf die Schliche zu kommen. Wo erfindet er, wo schwindelt er, natürlich im Rahmen der dichterischen Freiheiten, oder wo deutet er etwas an, was der Wirklichkeit entspricht, also zum Beispiel diese Geschichte, die Lust zu schreiben im Alter von 8 Jahren, das ist just die Zeit, in der er öffentlich belobigt wird als guter Schüler. In dieser Biografie, die ja wahnsinnig viele Fehler und Schnitzer und Ungenauigkeiten und antisemitische Klischees auch enthält, also die ich völlig daneben finde, da steht drin, ja, er sei wahrscheinlich nach Auskunft der Schule ein schlechter Schüler gewesen. Ist er nicht gewesen, sondern kam ja sogar mit seinem eigenen Namen, Emanuel Bofnikow, als guter Schüler in der Belobigung vor. Andere Dinge, die da interessant sind, die Selbstmordversuche werden von den Biografen völlig unter den Teppich gekehrt, obwohl Selbstmord für ihn ein geradezu obsessives Thema ist, um das er immer wieder kreist. Also dieser Text enthält so viele offene oder versteckte Hinweise, dass es eigentlich für einen Leser, der an Biografie interessiert ist, interessant ist oder eigentlich eine Aufforderung ist, auf Materialsuche zu gehen oder Fakten zu recherchieren. Ich meine ja, dass er unaufhörlich von sich selber redet, ohne das kenntlich zu machen. Also er beutet sein Leben ständig aus. Das ist für ihn eine riesige Materialfundgrube, aber eben nicht in dem Sinne, dass jetzt Victor Baton aus Mes Amis gleichzusetzen ist mit Emmanuel Boff, ja. Sondern es ist ganz anders, verwickelter, vermittelter. Und das macht es, glaube ich, auch aus. Aber Sie schmunzeln.
Ich lache richtig.
Ja, dann lachen Sie.
Weil man sieht, Emanuel Boff hat mit dem Text sein Ziel erreicht. Er hat sie völlig in die Irre geschickt. Ja. Was Sie eben gesagt haben, ist mit dem Text überhaupt nicht abzudecken. Er sagt, ich könnte jetzt, und er schildert eine prototypische Schriftstellerbiografie, wie sie von allen möglichen, von Goethe bis Bernhard, ja, immer geschildert wird, ich schlechte Jugend, Selbstmordversuch, das gehört zu den Stereotypen, die verwendet er alle, um zu sagen, das will ich nicht, das macht mir sympathisch, aber dass Sie jetzt, Sie haben Ihre Vorgehensweise, das ist sympathisch, und die finden auch raus, aber dass Sie jetzt den Wurf so aufsitzen, ja, gefällt mir wunderbar. Es hat nur keinen Sinn, glaube ich, wenn man über Selbstmordversuch, das mag ja sein, aber man darf nicht teleologisch argumentieren und wie gesagt, oder irgendwelche Stereotypen verwenden, Verurteilen zu Krieg in einem Kriegsgefangenenlager.
Das ist frei erfunden, ja.
Ja, genau, ja, alle anderen sind für ihn auch frei erfunden als Bestandteile einer prototypischen und von den Menschen, die darüber schreiben, im Großteil erfundene Biografien. Wir können ja ganz leicht, können wir vielleicht nachher mal drüber reden, ja. Aber Bernd ist genauso. Er ist nur ein Mensch, Selbstmord, er hat von seinem Großvater, ist er unterdrückt worden, von der Mutter nicht geliebt worden, die Lungenanstalt, alle Mediziner waren gegen ihn. Wenn man guckt, das ist zum großen Teil Quatsch. Aber so hat Werner seine Biografie hergeleitet. Eine schöne Erzählung. Und wenn Boof sagt allerdings, so könnt ihr mein Leben erzählen.
Ja.
Der hat den, ne, Sie können so dein Leben erzählen. Aber haha, hat keine Ahnung. Und deshalb habe ich gelacht. Er erfüllt seinen Text perfekt.
Wir sind da vollkommen d'accord. Also in dem Sinne auch, dass ich meine, der Boff, also ich habe am Anfang ja, bevor ich den überhaupt gelesen habe, Boff lange Zeit also nur als Namen gekannt und für eine Erfindung von Handke gehalten. Tatsächlich ist Emanuel Boff eine Erfindung von Emanuel Bobovnikov. Und wenn man die Hintergründe, die jetzt in der Ausstellung etwas genauer zusammengestellt sind als in der Biografie oder in irgendeinem biografischen Artikel, der ist Sohn eines Mannes der Sprache, also dieser Emanuel Bobovnikov Senior, war nun ein leidenschaftlicher Mensch der Sprache, der Sprachen kannte, der auch ein Sprachlehrbuch geschrieben hat und vieles andere mehr, Sprachunterricht gegeben hat, das habe ich ja alles da zusammengestellt. Ja. Also für den, der ist in diesem, im Schatten dieses Mannes, der eben weder ein Hochstapler war, noch ein Arbeitsscheuer, wie man in biografischen Artikeln lesen kann, war auch kein Lebemann, sondern der meinte es viel ernsthafter. Wenn man im Schatten dieses Mannes aufwächst, sich aber in dem natürlich reibt, wie jeder Sohn an seinem Vater reiben sollte, wächst man unweigerlich, zumindest bei Boff kann man es ja rekonstruieren, in die Rolle eines hinein, der Sprache zum Material macht, der Gefallen daran findet, Rollen auszuprobieren, also dieses Schauspielern oder Rollen auszuprobieren oder Figuren zu erfinden. Genau das hat er ja immer wieder gemacht. Also da sind eigentlich alle, die, wie auch diese beiden Biografen, gesagt haben, das sind Konfessionen seiner selbst und er hat da Bruchstücke.
Das ist nicht mehr lieferbar, aber antiquarisch.
Zumindest bei Surkamp.
Antiquarisch kann man es nicht kaufen. Als E-Book lieferbar?
Ja,
klar. Mit oder ohne Abbildung? Es gibt doch keinen Sinn.
Nee, ohne Abbildung.
Ja, das ist klar. Dann,
ja. Wobei ich weiß. Also ich
aber was Sie sagen, spricht ja dafür. Da können wir am Ende noch darüber reden, was man mit Boof anfangen kann und wie man seine Leserzahl verbreitern kann. Aber was Sie sagen, stimmt, es hätte jedem auffallen müssen. Aber so, das passt ja völlig. In meinem Boof, Sie stellen auch da, Gott sei Dank, nehmen Sie ihn raus. Der wurde bisher immer da, ach, der Einsame. Hat so gelebt und ist immer unterdrückt worden, hatte keinen Ruhm, hatte kein Geld und das stimmt alles nur zur Hälfte. Aber er hat nie, auch bei meinem Vater, hat nie irgendwelche Gegendarstellung oder hat nie nichts gemacht, um das zu finden. Ich sage über mich oder meinen Vater, was ihr wollt, ich mache meins und dann habe ich nur, wie man mich beurteilen soll und wie ich beurteilt werden will, nämlich meine Literatur. Und nicht, ob ich 2 Ehen habe, ob er 5 Autoren, ob ich nach Algerien ausgewandert bin oder nach, was weiß ich, nach Türkei war damals ja nicht, nach Amerika und so. Und daher hat er sehr schlau gemacht.
Sehr schlau.
Schlau ist als verkehrt. Er hat, um es deutlich zu sagen, heute, ich weiß nicht, ob man heute noch sagt, dem Starrummen, würde man heute sagen, dem Ikonengedonnere oder wie, sich völlig entzogen.
Er war
natürlich mondän, darüber reden wir nicht, aber ist nicht so gekommen, dass man jedes Interview aller Bernd-Henri Lévy, ne? Jedes Mikrofon, das bereit stand, reinsprechen, ob man, der betreffende Journalist wollte oder nicht, der hat ja keine Chance.
Also da,
Auffray macht das ja in Frankreich momentan.
Ja, Da muss ich Ihnen wirklich recht geben, das habe ich beim Quellenstudium festgestellt, also ganz anders als diese beiden Biografen, das Darstellen, der eine lebt ja noch, der andere hat sich nach 10 Jahren Arbeit umgebracht. Der noch überlebende Bitton schreibt jetzt neuerdings immer wieder, oder wird nicht müde, das zu wiederholen, Boff habe zurückgezogen geliebt, habe die Stille der Öffentlichkeit vorgezogen, mitnichten. Wenn Sie in die, da gab es eine Frage, wenn Sie Fragen haben, können Sie nachher sich unbedingt melden.
Die Dame her von
ja. Und Zwischenfragen sind immer erwünscht und erlaubt, aber die Öffentlichkeit hatte natürlich gesucht, aber hatte seinen eigenen Kopf, also hat nicht jetzt im stillen Kämmerlein gesessen und sein Elend beweint. Das war ja alles auch Inszenierung, Teil einer, wie ich es vorhin genannt habe, Marketingstrategie, auch von Colette, die ihn dazu stilisiert hat, dass er ein armer Hund sei und so weiter, Sohn einer verkrachten Existenz. Das ist alles auch nur Typisierung, Stilisierung gewesen. Aber die Zeitzeugnisse, die es gibt, und zwar en masse, die zeigen, also er war Gast in irgendwelchen Gesellschaften bei der Française Bibescu, die ja auch aus Proust-Zusammenhängen bekannt ist, und vieles andere mehr. Das hat ihn also, da ist er immer wieder gewesen, in solchen öffentlichen Anlässen, öffentlichen Gesellschaften, da hat er die Öffentlichkeit eben nicht gemieden, sondern wusste die eigentlich sehr gut zu benutzen, auch für seine Zwecke oder sich bestimmten Zumutungen zu entziehen.
Haben Sie die Firma Palmaillon-Broschüre?
Ja, ja. Ah ja, das ist
es. Ja, ja,
genau. Das ist eben dieses Heftchen. Ja. Also der Handke hat eigentlich damit eine Lawine ausgelöst, die jetzt nicht nur buchhändlerisch, also von den Verkaufsjahren her ein Erfolg war, sondern auch die Surkamp-Kultur auch erreicht hat. Also es gibt, haben Sie mir erzählt, auch Autoren, die sich natürlich dann Ihnen gegenüber oder Unselt gegenüber geäußert haben über diese Publikationen. Wollen Sie da was drüber erzählen, wie Surkamp-Autoren darauf reagiert haben?
Einen habe ich schon erzählt von den jungen 50-Jährigen.
Ich meine von damals.
Also ich weiß, was Sie meinen. Ich sage es ungern, weil mich das seit Mittwoch, Donnerstag quält. Man will sich ja vorbereiten und nicht unvorbereitet wohin gehen. Und mir ist im Hinterkopf, anders kann ich nicht sagen, wirklich im hintersten Hinterkopf irgendwo abgelagert, als hätte ein Autor, nachdem ihm Unser die meine Freunde zugeschickt hat, und das hat Unser relativ flächendeckend gemacht, das war ja klar, man muss streuen, damit die Multiplikatoren, das heißen die glaube ich heute noch, den Multiplikatoren ihrerseits, damit man richtig in die Breite kommt, da hat er, ich meine, Köppen das geschickt, und der Köppen hat ihm geschickt, den kenne ich doch, aus den 30er Jahren, aus dieser französischen Anthologie. Dem Köppen traue ich das zu, weil der ein ungeheures Lesepensum hat und immer erstaunlich ist. Sonst hat er angeblich nichts behalten. Aber Literatur und Namen, habe ich gemerkt, auf Doppelkommas, er hat damals sehr viel gelesen. Aber ich finde es nicht mehr. Im Briefwechsel mit uns ist es nicht, in der Chronik ist es nicht. Im Briefwechsel mit Marion ist es nicht, wenn einer, wenn wir das vielleicht bei unserer Homepage, Leute, wenn ihr es liest und hört, wenn jemand einen Hinweis geben kann, dass es Köppen ist oder ich völlig gaga bin, es überhaupt nicht Köppen ist, sondern jemand anderen, über jeden Hinweis wäre ich dankbar, vielleicht wissen Sie auch was. Ich habe das in Erinnerung, aber ich kann es nicht belegen. Das ist ärgerlich, weil ich habe ja Briefwechsel ediert auf Goldenen Raum. Jürgen kann es nicht sein, weil er zu jung. Bernhard war es nicht, der hat so wenig gelesen. Mit Hand geht Briefe, gibt keinen Sinn. Nee. Peter Weiß, der hat gar nichts gelesen. Adorno, außer die Sachen für seine Bücher. Adorno, Unselt, geht ja nicht, 69 war der Schluss. Krakauer, Unselt, Verlag.
66 war er tot, zu früh.
Auch
aber immerhin hat Krakauer Boff gelesen, also nicht nur als Krimi-Autor, sondern auch sonst wahrgenommen. Da gibt es ja immerhin Belege aus der Frankfurter Zeitung, das finde ich ja ganz interessant. Also ein bestimmter Teil der deutschen Intelligenz, der frankophil war, hat in den 30er oder auch schon in den 20er Jahren oft zur Kenntnis genommen. Das ist ja immerhin ganz erfreulich.
Ja, ja. Das ist ja ein Manko, soweit ich sehe, vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, das aufzuhören. Man weiß auch nicht genau, wie in Frankreich 77 ein Wofia geworden ist. Man hat in den 20er Jahren natürlich, Colette weiß man, man kann über den Bram van Velde, wie er heißt, den Maler, viele Sachen machen als Autoren. Da ist klar, wenn Bram van Velde da ist, ist Samuel Beckett nicht weit. Samuel Beckett hat nach dem Zweiten Weltkrieg Boff übersetzt, einen Teil von Armand. Das kann man alles rekonstruieren, aber dann fehlen, trotz Raymond Kuss, fehlen einfach 30 Jahre. Und der war ja, man war auch nicht bei Flammarion, vorher bei Gallimard auch nicht. Emmanuel Frère spielten damals keine Rolle mehr. Der eben erwähnte Lucien Gras war eher ein Verleger von illustrierten Büchern, also muss jemand einen neuen Kontakt geknüpft haben. Vielleicht steht es in der Broschüre, das weiß ich nicht. Und wenn man da mal wüsste, dann kämen wir vielleicht auch, Sie haben erwähnt an anderen Stellen, Maurice Betz oder selbst Rilke, Sie können besser zitieren als ich, obwohl ich das gefunden habe bei Zufall.
Ja, eben, Sie waren es ja damals.
Ja. Genau. Rilke fand das unnachahmlich. Boff lesen würde ein Gefühl verleihen, wie wenn man einen Handschuh sich anlegen würde und das reinpassen würde. So wäre es. Man darf das nicht übertreiben, meiner Meinung nach, weil von Handke, er ist ja unumgänglich in jedem Wortsinn, zumindest bei mir, von Handke stand ein schöner Satz, nachdem er Hermann Lenz mal vorgestellt hat. Da hat man irgendeine Feier für Hermann Lenz Geburtstag, da hat er geredet. Und da musste ich damals schon immer der Frage, was haben Sie von Hermann Lenz übernommen? Schreiben Sie wie Hermann Lenz? Und er hat eine wahnsinnig kluge, ist klug, aber überkluge Antwort gegeben. Naja, man kann auch lernen, indem man von der Person, von der man lernt, lernt, nicht zu lernen. Also etwas weniger umständlich formuliert, man kann lernen, dass man ihn nicht imitieren soll oder nichts von ihm übernehmen soll und seinen eigenen Weg gehen. Von daher, das müsste man immer gucken, wenn man, es liegt so nah, natürlich Beckett, natürlich, sind wir bei Molloy und wie sie alle heißen, wenn man Beckett oder selbst für Köppen spricht einiges, wenn nämlich im Schlawiner gab für den Köppen, der alles verfriemelt hat, wenn es irgendwann gab mit seiner Biografie, der wusste gar nichts und wusste eigentlich nicht zuerst, wann er geboren ist, dann musste er doch rausgeben und Masuren war er ja nicht, sehr spät überhaupt was rausbekommen hat, dann kann man auch sagen, wunderbar. Maurice Betz,
das wäre so zu wenig. Wäre so eine Schaltstelle zwischen Benjamin und Boff, oder es gibt ja auch andere, die da...
Überhaupt für die Vermittlung, ja.
Also interessant fand ich, habe ich bei meinen Recherchen da gefunden, es gibt 1934 eine Besprechung von Siegfried Krakauers Roman Ginster in einer französischen Zeitschrift von Robert Saint-Jean, also dem Lebensgefährten von Julian Green. Und der spekuliert darüber und kannte sich nun mit Boff aus, mit Krakauer auch, ob Krakauer in irgendeiner Weise von Boff inspiriert sein könnte oder auch seinen lakonischen Stil imitiert oder überboten haben könnte. Das mit den Imitationen war ja damals virulent. Es hat ja, den Namen habe ich da auch in der Ausstellung drin, jede Menge Leute gegeben, die Boff kopiert haben. Also er wurde richtig zum Modephänomen. Alle haben versucht, in diesem lakonischen Stil zu schreiben wie Boff in Frankreich. Und einer hat es ganz auf die Spitze getrieben, Masson hieß der, glaube ich, der hat so ein Pastiche veröffentlicht. Der
berühmte Masson.
Ja, was sehr interessant war, da hat er eben ihn nicht nur kopiert, sondern parodiert. Aus Meine Freunde, Mes Amis, wurde da Mes Maîtresses, weil Boff sich wie sein Vater schon einen Ruf erarbeitet hatte als Womanizer, würde man heute sagen. Altdeutsch hieß es, glaube ich, Schürzenjäger oder als Weiberheld oder so. Nee, also jedenfalls war er ein Homme à femme, wie er im Buche stand. Und dieser Masson der Berühmte, hat daraus dann so einen, der nachher eine richtige Industrie draus machte, Stilimitationen pastiche zu produzieren am laufenden Band, bis glaube ich in die 60er Jahre, hat oft imitiert oder kopiert und parodiert mit so einem Text, wo er über seine Frauengeschichten einiges zum Besten gegeben hat. Sehr amüsant zu lesen. Das kommt auch in der Biografie vor, ist auch eine der besseren Stellen, wie der Handke ja eigentlich das Richtige erkannt hat mit den Schwächen.
Ja.
Das ist ja kein Vorwort, sondern eigentlich so ein Wanderbericht. Er schreibt, wie er in und um Paris oder in den Vororten unterwegs ist. Und der einzige qualifizierte Satz in dem Vorwort zur Biografie ist, am besten haben ihm die O-Töne von Boff gefallen, die Stellen, an denen Boff selbst zu Wort kommt.
Was ja viele aussagen. Das ist aber ein stehender Topospekt.
Ja, aber sagen Sie nochmal was für die Zukunft. Also nächstes Jahr ist 120. Geburtstag von Boff. Jetzt aus Lektoren, aus Verlagssicht, was sollte man für Boff tun? Gibt es irgendeine Geschichte von Berlin, von Frankfurt, von Darmstadt aus? Immerhin ist es die erste Ausstellung zu Boff überhaupt.
Ja.
Was hat Türkan
ja
für Türkan mit dem Schilde?
Nichts, auch das sage ich Ihnen nicht, wenn dann wieder fertig wäre. Zuerst muss man sich klar werden, was man will. Eine Beobachtung, vielleicht irre ich mich, gibt bessere Kenner vielleicht vom Werk von Boff, wo ich mir anbilde, es komplett gelesen zu haben, als in schon 30, 40 Jahre fast her, sie sind nicht alle gleich gut. Da brauchen wir uns überhaupt keine Illusionen hinzugeben. Man darf auch nicht vergessen, wir reden, 98 ist er geboren. Das heißt, meine Freunde, 21 geschrieben, hat er mit 23 geschrieben. Also, und Armand gleich danach. Also, und dann könnte man nicht konstruieren, nachher ist dann kontinuierlich den Berg runtergegangen. Stimmt nicht, weil es letztlich die Falle auch ein sehr, sehr, vielleicht, nee, Gottes Willen, finde ich, also eines der Bücher, die man, verzeihen Sie den blöden Ausdruck, kennen muss, um Boff zu kennen.
Mhm.
Aber trotzdem ändert es nicht daran, dass sehr unterschiedlich war. Man sagt, er hat geschrieben, um Geld zu verdienen. Bestimmt auch, aber er wäre natürlich noch kein Grund, um so schlechten Krimi wie Suzy
Pommier
zu schreiben. Bei Fischermann erschien, der ist sogar handwerklich unter aller Kritik. Aber egal. Wenn man das hatte, die nächste Beobachtung, was gibt es denn am Markt? Am Markt sind, wenn man ZVOB mal weglässt, die Bibliothek-Surkamp-Bücher lieferbar. Die Fall ist auch ursprünglich in der Bibliothek-Surkamp.
Die sind alle noch lieferbar.
Und was ist sonst lieferbar? Dann gibt es nur von dem einen Verlag in Berlin, glaube ich.
Station DIA.
Als EPUB oder als ja, normales?
Genau. Als normal? E-Books.
E-Books, ja.
Aber neuerdings gibt es auch jetzt, dass das eine Geschichte eines Wahnsinnigen ist von letztem. Und im Herbst kommen, glaube ich, zwei auch als Papier
raus. Ja, ja. Dann kann man entscheiden, wie man da aktiv wird oder nicht. Ja, das wird Schritt für Schritt gehen. Wir planen so eine französische Bibliothek zusammen mit der Akademie de Berlin, der berühmten. Da wird Boff auch eine Rolle spielen.
Nein, nein.
Wir können Ihren Vorschlag aufgreifen und der internationale Thomas Berner und der nationale Emanuel Boff Gesellschaft gründen. Peter Handke wird Ehrenvorsitzender. Ist
haben nur, Sie schon gefragt?
Ja, der bereit. Er ist momentan nur in einem Verein Ehrenvorsitzender.
Mhm.
Das gleich zu erraten. Im Bayerischen Pilzverein, natürlich. Pilz zu Vereinigung, wie heißt er, ist Ehrenvorsitzender. Der Mann aus Augsburg besucht ihn einmal im Jahr
und
fachsinnig, wenn sie über Pilze. Es fragt sich, ob das Sinn macht. Wir können es ja mal in der Form in die Öffentlichkeit bringen. Vielleicht gibt es ja Leute, die das fördern würden oder genauso wichtig unterstützen. weil das, wenn man es ernst nimmt, ist es Arbeit, dann muss man es machen.
Sagt der ehemalige Präsident der Thomas-Bernhard-Gesellschaft.
Ja. Und deshalb hoffen wir, dass Boof uns erhalten bleibt, er uns auf jeden Fall, aber dass er wieder, kann man auch nicht erzwingen, wieder so bekannt wie 1980, aber wenn er ein selbstverständlicher Bestandteil der Tradition der französischen Literatur wird, ist schon viel gewonnen. Und wenn dann irgendwann mal neben Colette Blanchot oder bei neueren Perec oder Giraudoux oder irgendwas weiß ich steht, dann haben wir schon viel erreicht. Wenn die Leute sagen, Klassiker mag ich, dann soll es sein lassen. Aber Gide und Boof und Julian Krack und René Char, wenn man in den Kreisen in Boof hereinbrächte, das wäre nicht schlecht.
Das wäre fast ein schönes Schlusswort, aber ich will ja doch auch Ihnen noch Gelegenheit geben, vielleicht was auch zu Boof im Herbst, Bücherherbst zu ergänzen. Was mir nur aufgefallen ist jetzt hier in den Wochen, in denen ich da mit der Vorbereitung der Ausstellung befasst war, dass viele, selbst belesene Deutsche, mit dem Namen nichts mehr anfangen können. Das ist wirklich erstaunlich, wie auch, das ist kein Generationenphänomen, sondern auch Ältere, also jenseits der 50, den Namen entweder nie gehört haben oder sich an kein distinktes Leseerlebnis mehr erinnern können. Und aber dass das auch in Frankreich so ist. Also gehen Sie mal in irgendwelche Buchhandlungen und fragen Sie nach Boof, dann sind die Leute entweder peinlich berührt, dass nichts da ist, oder dass sie gerade jüngere französische Buchhändler oder Buchhändlerinnen den Namen mit dem Namen nichts anfangen können, weil er auch da so etwas in den Hintergrund getreten ist, um es höflich auszudrücken.
Ja, ich weiß nicht, was in Frankreich lieferbar ist.
Ja, das sind schon einige, also die Hauptwerke sind schon jetzt gerade in den letzten Jahren wieder aufgelegt worden.
Astralbuch rausgekommen oder gebunden?
Sowohl als auch.
Also es gibt Broschüre gebunden.
Le Piège zum Beispiel, ja. Also die Falle, gibt es, glaube ich, in der Ausgabe von 2016. Wir haben sie gestern auf den Tisch bekommen.
Wo ist sie erschienen?
Ich glaube, Gallimard kann das
ja sagen. Okay, ja, okay, dann, wenn er bei Gallimard ist, dann die haben. Ich frage deshalb, weil Gallimard ist immer entscheidend, dass die Verlage eine Backlist haben. Also, was sie vor 50 Jahren publiziert haben, dass sie dann in der Lage sind, das wieder zu machen. Sonst haben keine Chance. So mit den Autoren umzugehen, wenn das nicht möglich ist.
Also an der Stelle wäre ja dann ganz schön, wenn das wirklich auf die Surkamp-Homepage käme oder Auszüge jetzt aus Ihren Ausführungen. Es gibt doch so eine Visitenkarte von einem der Wiederentdecker, wie hieß er, D'Autremont, Christian D'Autremont, der so um 1963, glaube ich, oder ein bisschen später, 69 rum, mit Michel Butor über Boof korrespondiert hat, auch die Witwe wurde befragt, da wurde aber eine Studentin hingeschickt, die dann sie sehr schön interviewt hat, und er hat als Künstler dann so eine Visitenkarte drucken lassen, auf der dann unter anderem, glaube ich, stand, oder eine Postkarte, ich weiß es nicht mehr, Boof lesen ist eine Notwendigkeit. Das wäre ja was, was Surkamp irgendwie nutzen könnte.
Wir haben ja keine Einzelaussagen, wo ja, ich es ungern sage. Weil ich vielleicht Begehrlichkeiten wecke. Emmanuel Boof ist 1945 gestorben. Mhm. Jetzt haben wir das erste Mal überhaupt in einem Gespräch Geburts- und Sterbejahr hingebracht, zu erwähnen zumindest. Das heißt, nach dem europäischen Copyright ist seit 2016 der Autor frei. Das heißt, man muss keine Honorare mehr an den entsprechenden Verlag zahlen oder entsprechende Nachkommen. Von daher, wenn ein oder 100 Mann Verlage was machen wollen, kann man ihnen zumindest sagen, das ist lizenzgebührenfrei. Es wird den Surkamp Verlag nicht beschädigen, wie ich es sage, man muss gucken, was da raus wird, und zur Not oder zur Zufriedenheit oder zum Glück werden wir vielleicht auch mal den einen oder anderen machen. On verra.
Bonne Chance. Das ist doch ein Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vor allem an Sie, lieber Herr Fellinger.
Ich danke Ihnen, dass Sie überhaupt die Ausstellung, so man sagen, auf an einer Stelle, wo man sie erwartet und trotzdem sie hinpasst, auf den Boden gestampft haben. Das ist Ihr Verdienst. Ich habe ja da nur ein bisschen geredet. Mein Verdienst ist schon wieder 40 Jahre vor.
Nicht nein, das schmälern Sie Ihre Verdienste. Nein. Das ist schon ein wesentlicher Anteil, dass die Briefe dann so schnell kamen und so umfangreich kamen. Das fand ich schon ganz toll.
Da müssen wir aber die Inhalte auf der Briefe
eingehen. Ja, erzählen Sie
nicht, dass es die gibt. Das ist...
Ein
bestimmtes Verfahren des Lektorierens bei Handke, das man auch bei anderen Formen bei Handke immer einhält, da geht man nicht hin, der Maler, Oberlehrer, Lektor geht hin und streicht entweder mit Rot oder mit Bleistift, schreibt rechts, geht so nicht oder schreit rein, bei Handke ist immer so, da steht Seite 9, Zeile 12 von oben der Satz, und wenn er falsch ist, dann steht der Französische, und dann so geht es weiter. Aber es war nicht viel, es waren 5-6 Seiten. Also
so viel in einem Brief. Ne? In einem Brief. Es gibt einen 5-seitigen Brief von
Ihnen. Ja, ja. Also da waren ja nicht viele Seiten drin. Aber das da war mein, in Anführungszeichen, mein Beitrag.
Und wie so geht das, ist das Prozess
der Lösung? Da kam übrigens, das soll ich wirklich ausplaudern, das habe ich noch nicht erzählt, habe ich geschickt und ich weiß nicht, habe ich ihn angerufen, gefragt, ob es angekommen ist. Damals war es Salzburg, da konnte nicht viel passieren, aber manchmal hat man den Eindruck gehabt, die deutschen Briefträger haben in Freilassing mal 2 Tage ein Bier getrunken und dann weitergemacht. Aber egal, da haben wir telefoniert und da sagt, ja, so wenig haben sie richtig gearbeitet. Er hatte den Verdacht, ich hätte es so nebenbei, dann nehmen sie jemand anders, aber mir ist nicht mehr aufgefallen. Das war natürlich ein bisschen kokett, ja klar, aber nicht nur kokett.